ARD Sounds.
Das ist am letzten Verhandlungstag passiert.
Es wurde dann ein Foto vom Tatort gezeigt.
Beziehungsweise auch von der stark verbrannten Leiche von Fabian. Diese Fasern, die passen zu Fasern von einer Reithose, zu genau der Reithose, die die Angeklagte am Tag von Fabians Verschwinden anhatte.
Ami-Autos zeichnen anscheinend alles auf.
So scheint es jetzt, dass da dann irgendwie genau die Daten, die für diesen Fall interessant gewesen wären, gelöscht wurden.
Dann war klar, es ist Blut. Es ist Fabians Blut an Küchenrolle.
Heute nun stand der 8. Prozesstag im Fall Fabian an. Hier ist MV im Fokus, Spezialfall Fabian, der Prozess. Mein Name ist Annette Ewen. Wir begleiten ja jeden Verhandlungstag im Prozess um den Mord an dem 8-jährigen Fabian aus Güstrow. Und das könnt ihr verfolgen in der kostenfreien App von ARD Sounds und überall, wo ihr Podcasts hört. Wir, das sind vor allem meine Reporterkollegen aus Rostock. Andreas Frost ist wieder da. Du hattest ja in der vergangenen Folge ausgesetzt. Und für Dennis Mollenhauer ist heute Jürn Jakob Gericke da. Hallo, ich grüße euch.
Hallo.
Ja, hallo.
Bevor ihr anfangt, lasst mich noch kurz auf eine Sache hinweisen. Es wird heute wieder um einige unschöne Bilder gehen, über die ihr sprecht, die heute im Gericht gezeigt wurden. Darum nochmal dieser Hinweis am Anfang unseres Podcasts. Es geht also um einen Mord, es geht um eine Leiche. Und wem das zu viel ist, der sollte sich überlegen, ob er weiter zuhört. So, ihr beiden, jetzt also zu Verhandlungstag Nummer 8.
Ja, es sind schon einige Termine vor Gericht verstrichen und ich bin jetzt ja das zweite Mal dabei, hat Annette gesagt, und hat mich schon auch beschäftigt, ob man mit so einem Podcast dann den richtigen Ton findet. Ne? Es wäre mir schon auch mal wichtig, an dieser Stelle vielleicht zu sagen, bevor es jetzt heute um menschliche Überreste geht, um Spuren, Auswertungen, dass es da eben um ein Menschenleben geht, über das wir sprechen, um eben den 8-jährigen Fabian aus unserer Region in Güstrow aufgewachsen, durchaus liebenswerter Junge. Wir lernen ja auch viel im Laufe des Prozesses über ihn, hat gerade angefangen, Fußball zu spielen. Beim letzten Verhandlungstag haben wir gelernt, was er für Spiele auf dem Handy hatte. Und ich erinnere mich noch an den Trauergottesdienst in Güstrow, wo ich erfahren habe, wie unzertrennbar Fabian mit seinem Fahrrad verwachsen war sozusagen. Also um dieses Menschenleben geht's, das da zerstört worden ist. Und heute eben auch wieder um die Aufklärung des Verbrechens.
Und da sind wir heute an dem Tag, an dem der Leichnam von Fabian an einem Tümpel bei Klein-Uppal gefunden worden ist. So ein Prozess geht nicht immer chronologisch vor, muss man mal sagen. Das liegt immer daran, auch welche Zeugen gerade verfügbar sind und kommen können. Also das Gericht erzählt nicht die Geschichte von Anfang bis Ende, sondern es springt ein bisschen hin und her. Und darum sind heute auch ein paar Sachen erwähnt worden, wo wir in den folgenden Prozesstagen noch mehr davon zu erfahren werden. Aber heute waren wir an dem Tag, der ja schon besonders war, Fabian sei gefunden worden. Das hat uns damals alle ein bisschen überrascht, denn die große Suche war ja in Güstrow am Inselsee. Die wurde beendet, weil man nichts gefunden hat oder weil man wusste, oh, jetzt ist da was anderes gefunden worden. Das weiß ich nicht mehr so genau. Aber heute war der Polizist da, der beordert wurde, nach Klein-Uppal zu fahren.
Am 14. Oktober.
Am vierten Tag nach dem Verschwinden.
Und zwar ausgelöst durch einen Hinweis von Gina H., der heute Angeklagten, der Beschuldigten. Sie hat diesen Polizisten und seine Kollegin zum Fundort geführt. Und das auch in Begleitung. Ne? Also der Polizist hat heute in seiner Befragung geschildert, wie eben Gina H. und eine Bekannte von ihr die Polizisten am Ortseingang in Klein-Uppal empfangen haben und sie dann eben zum Fundort oder in die Nähe des Fundorts geführt haben.
Ich glaube, es war nur in die Nähe, ne? Mhm. Aber von wo aus man dorthin gelangen konnte. Und er hat berichtet, wie Gina H. und die Bekannte, die mit dabei war, wie die so reagiert haben.
Mhm. Das kam ihm komisch vor.
Ja, was war komisch?
Also die Stimmung, er hat gesagt, die haben da eben berichtet, es ist eine Leiche entdeckt worden, es könnte Fabi sein, aber sie haben nicht wirklich
aufgeregt, aber er hätte erwartet, dass die niedergeschlagen sind, weil sie ja, er wusste wohl, die eine Frau kannte Fabian, die Gina H. war ja auch während der vermissten Suche schon mal kontaktiert worden von der Polizei und dachte, die sind nun tief betroffen, aber aus seiner Sicht waren sie das nicht. Ob man daraus jetzt was schließen kann, das weiß ich nicht. Da werden wir Psychologen oder Psychiater fragen. Aber ihm ist es aufgefallen.
Und, ja, und noch eine weitere Sache, da hat er sich drüber gewundert, denn Gina H. hat anscheinend von sich aus gesagt, wenn ihr da hinten dann zum Fundort geht, wo die Leiche liegt, dann wundert euch nicht, dass ihr da Spuren von mir finden werdet, weil ich habe ja diesen Ort entdeckt, ich war ja da.
Und ihm ist aufgefallen, soweit er das erinnert, er hat nicht danach gefragt, sondern sie hat gesagt, so ungefähr, ich habe ein Alibi für diese Spuren, denn ich war da jetzt ja gerade eben. Einen Tag vorher hatte sie Besuch von anderen Polizisten, die noch während der Vermisstensuche bei ihr waren. Und auch dort hat sie so ein bisschen was von einem Alibi erzählt, auch ungefragt. Sie sei ja den ganzen Tag bei ihren Pferden gewesen. Auch das fiel damals an dem Tag auf als ungefragt, dass sie so gleich darauf hinwies, was sie denn gemacht habe, sondern ein bisschen schon als Alibi.
Was jetzt unklar geblieben ist heute, ich habe ja gesagt, der Polizist und seine Kollegin, die sind da in Klein-Upal eben nicht nur von Gina H. empfangen worden, sondern auch von einer Bekannten, von einer Freundin von ihr. Und deren Rolle ist noch unklar, auch an diesem Tag. Da hat sich der Polizist, glaube ich, auch über eine Beobachtung gewundert. Aber das klammern wir mal aus. Also diese Bekannte von Gina H., die wird ja auch noch aussagen, da werden wir noch deutlich mehr hören in 10 Tagen.
Da ist sie wohl als Zeugin geladen und dann werden wir erfahren, wie sie dazu gekommen ist, mit Gina H. dort mit ihrem Hund spazieren zu gehen. Das ist ja die offizielle Variante, Version, die Gina H. gegenüber der Polizei damals kundgetan hat. Sie sei da spazieren gegangen und habe zufällig das Kind entdeckt, weil ihr Hund dort vom Feldweg aus hinunter zu diesem Tümpel gelaufen sei. Das ist ungefähr 70 Meter entfernt. Und dann sei sie hinterher und habe geguckt, was da sei.
Der Polizist, der dann heute befragt worden ist, wie gesagt, als erster dann auch an diesem Fundort. Und er hat heute in der Befragung gesagt, für ihn war klar ersichtlich, dass der Körper, der da liegt, dass das eine Leiche ist, dass da nichts mehr getan werden kann. Auch durchaus eine komische Formulierung. Ne? Er hat da Verletzungen gesehen,
die mit dem Leben nicht vereinbar sind.
Ja, auf jeden Fall, für ihn war klar, da ist nichts mehr zu retten sozusagen. Und er hat auf die Spurensicherung gewartet, hat gesagt, wir wollten da nichts mehr anfassen sozusagen.
2 Stunden später kamen die ersten Spurensicherer, aber dann auch schon mit normalen oder vollem Besteck, hätte ich fast gesagt. Der eine, der da war, der hatte einen Laserscanner dabei. Mhm. Ein Gerät, das Aufnahmen mit Lasern macht. 2 Millionen Impulse pro Sekunde, die das 360 Grad um sich selbst herum und auch nach oben und unten, nicht 360 Grad, sondern dann nur 300 Grad. Es hat mich ein bisschen erinnert, die Aufnahmen an Bilder, die man bei einem großen Internetanbieter in der Straßenerkennung abrufen kann und durch Straßen fahren kann. So eine Art Kameras sind das.
Ich glaube, wir hatten uns da mehr auch von erhofft, als wir bei der Ankündigung des Hauptverhandlungstags gehört haben. Da kommt dieser 3D-Scanner, der dann vielleicht die gesamte Umgebung, auch alle Stoffe da, die da vielleicht vor Ort sind, noch mit auswerten kann. Aber klar, trotzdem ein modernes und wertvolles Werkzeug für die Tatortermittelnden. Und da gab es auf jeden Fall diese Abstandsmessung durch die vielen Laserstrahlen, aber halt auch ja, Bildaufnahmen mit verschiedenen ja, Schärfen, kann man sagen. Ne?
Man kann ja auch sagen, dass die Richter nicht vor Ort waren. Ein Gericht ist selten vor Ort, auch die Schöffen nicht. Und die hatten jetzt die Möglichkeit, sich da immer wieder umzudrehen von 10 verschiedenen Standorten, wo sie diesen Laserscanner aufgebaut haben und dann immer zu gucken, was kann ich von hier aus sehen, bis zu 70 Meter weit.
Ja, genau, der Polizist hatte dann diese gesicherten Daten da vor Gericht auch nochmal benutzt und der Richter hat dann wirklich solche Sätze gesagt wie, ja, jetzt drehen Sie sich bitte nochmal um. Ne? Also es war dann auch schnell sehr organisch, dass der Richter gemeint hat, jetzt schauen Sie bitte nochmal da zum Weg und jetzt schauen Sie mal zu dem Jägerhochsitz da drüben. Und dieser 3D-Scanner hat dann auch noch andere Vorteile gehabt. Man konnte eben Entfernungen messen.
Das war wichtig. Wie weit ist es zum Weg, wo die Spaziergänger langgegangen sind oder wo das Gina H. und ihre Bekannte selber ja spazieren gegangen sind? Dann konnte man sehen, wie hoch die Büsche sind und ob man darüber gucken kann oder dahinter oder dadurch. Ich glaube, in den Gerichtsakten sind noch eine ganze Menge an Dingen, nach den die Gerichte jetzt schon gefragt haben, ohne dass wir als Zuhörer genau wissen, warum wollte er das jetzt so genau wissen. Das werden wir vielleicht noch in den kommenden Prozesstagen dann erfahren.
Und dann ging es um Schuhabdrücke. Das war heute ein ganz großes Thema und ich glaube auch die wichtigsten.
Ja, und da wurde es ja auch sehr viel konkreter für uns, ne?
Wir konnten uns den Tatort so vorstellen, es ist ja mutmaßlich einige Tage, nachdem Fabian dort gestorben ist, getötet worden ist, passiert. Das Wetter war auch an dem Tag am 14. Oktober nicht das Beste. Es hat genieselt, es hat dann auch geregnet. Deswegen hat die Spurensicherung dann auch ein Pavillon über den Leichnam aufgestellt. Es um den Tümpel herum war morastiger Boden. Also
aber das Feld dahinter ist halt schwerer Ackerboden, würde ich sagen. Da wuchs Kohl, also kein Gras. Es war schon Erde zwischen den Pflanzen. Und trotzdem, ich würde da wenig erkennen. Ne? Aber wir hatten ja Spezialisten da.
Und dann ist natürlich spannend, Fußabdrücke eben auch von der Angeklagten. Und tatsächlich, der Spezialist vom Landeskriminalamt hat heute uns dargelegt, dass es da schon deutliche Spuren einmal am Tümpel gibt, die zu Schuhmodellen passen, die dann auch bei Gina H. sichergestellt worden sind. Ja, so eine Art
bei
Sneaker,
zu Hause, ne?
Turnschuhe. Mhm. Und dann nochmal andere von einem Stiefelmodell, sag ich mal, dann aber in der Nähe des Tatorts, also hinter einem Busch, da konnte man von dort aus, konnte man glaube ich auch gar nicht den Leichnam sehen zum Beispiel.
Zwei Abdrücke können Schuhmodellen zugeordnet werden, die man auch bei Gina H. gefunden hat. Also der Fachmann hat immer klargestellt, es sind nicht Schuhabdrücke von genau den Schuhen von Gina H., sondern nur von ähnlichen Modellen, denn er hat da 6 Kategorien und diese fallen in Kategorie 4. Also bei Kategorie 1 ist es, das ist ganz sicher genau dieser Schuh, derselbe Schuh gewesen. Bei Kategorie 4 ist es dann nur noch, es kann sein, muss aber nicht, weil man keine individuellen Merkmale einer Schuhsohle dort wieder gefunden hat. Denn manchmal ist das ja so, dass jemand links anders läuft als mit dem rechten Fuß und dann gibt es auch andere Abnutzungen an den Schuhen und das kann man bei Schuhabdrücken dann ja auch ab und zu sehen. Das war in diesem Fall nicht so. Das lag natürlich auch an dem Untergrund, an dem Boden. Da waren Grasbüschel und die Erde war ein bisschen grob und machte nicht so richtig klare Abdrücke.
Ich muss sagen, also ich habe da, es wurden ja Fotos gezeigt von diesen Abdrücken und teilweise habe ich wirklich nur Matsch und Grashalme erkannt. Also ja, gut, dass es da Spezialistinnen und Spezialisten gibt.
Ja, dafür haben wir die Experten, sich mit diesen Schuhen da befasst.
Und diese Skala, die du erwähnt hattest, bei 1 ist es ja eindeutig genau dieser Schuh. Bei 6 ist es dann ausgeschlossen, dass es dieser Schuh ist. Also 4 ist dann schon eher
halbe.
Der unsicheren Seite. Ja, oder so kann man es auch sagen.
Halbe. Aber wenn es 2 verschiedene Schuhe von Gina H. gewesen sein sollten, dann wäre das ein Zeichen dafür, dass sie ja mehr als einmal dort unten gewesen ist. Das ist ja auch die These der Staatsanwaltschaft. Sie sei gekommen an dem Tag, an dem Fabian getötet wurde. Und sie sei später nochmal mit einem Bekannten dorthin zurückgekehrt.
Es steht im Raum ja, dass 2 Bekannte von Gina H. dort am Tatort auch gewesen sein sollen. Das würde auch passen zu Spuren, deren Analyse da heute präsentiert worden ist.
Die beiden Herren haben wir häufig erwähnt bekommen, schon während des Prozesses. Sie kommen auch in den nächsten 2 Wochen als Zeugen, sind sie jedenfalls geladen. Und dann werden wir genauer erfahren, was aus ihrer Sicht sie dazu bewegt hat oder wer sie dazu bewegt hat, dort am Tatort zu sein, bevor er offiziell gefunden wurde. Aber das sind also schon 3 Leute, die mit dem Fall was zu tun haben könnten. Also Gina H., diese beiden Herren, deren Schuhspuren möglicherweise dort festgestellt worden sind. Und dann haben wir eben noch die 4. Art und das sind
Spuren von Fabian. Ja, und zwar eigentlich direkt neben diesen Sneaker-Abdrücken von Gina H. Das war auffällig. Also da sind wirklich ein paar in unmittelbarer Nähe. Die Staatsanwaltschaft geht erstmal, weil man eben diese Schuhabdrücke von Fabian mutmaßlich dort gefunden hat, auch Kategorie 4. Ne? Die Staatsanwaltschaft geht jetzt davon aus, dass Fabian eben noch selber an diesen Ort gelaufen ist und nicht getragen wurde oder so.
Sie geht davon aus, dass er dort an dem Tümpel getötet worden ist. Und wenn man diesen Spuren, den Schuhspuren von möglicherweise Fabian verfolgt, dann ist er da noch so ja nicht direkt dort zum Leichenfundort, also da, wo die Leiche gefunden wurde, hingegangen, sondern er ist da am Uferrand noch ein bisschen hin und her gelaufen.
Offenbar gab es da an diesem Tümpel aber keine Kampfspuren. Das ist nämlich auch ein Polizeibeamter, der da Spuren gesichert hat oder fotografiert hat, auch gefragt worden heute, ob es da Kampfspuren gab. Er hat dann gesagt, was könnten Kampfspuren sein, dass jemand hingefallen ist oder eben na, ein Getümmel da.
Ist.
Genau, sowas ist tatsächlich nicht
festgestellt worden.
Aber es war eben mit diesen gesicherten Spuren deutlich, Fabian ist da vor Ort selber noch gelaufen. Und die Ermittlungen zu diesen Schuhabdrücken, da gab es dann auch wirklich eine Internetbestellung, die die Ermittlerinnen und Ermittler ausgelöst haben. Sie hatten nämlich auch eben an der verbrannten Leiche auch Schuhreste gefunden und haben dann bei einem chinesischen günstigen Internetanbieter, glaube ich, Modelle nachbestellt in verschiedenen Größen, um das dann nochmal zu testen.
Die Schuhabdrücke, die sie dort gefunden haben, mit diesen Art von Schuhen vergleichen zu können. Ne? So, jetzt kommen wir zu einem Thema, wo wir vielleicht unsere Triggerwarnung nochmal wiederholen. Wir werden jetzt ein bisschen über die Leiche sprechen. Und wer meint, dass ihm das zu sehr anfasst, der möge doch bitte jetzt rausgehen und aus unserem Podcast und beim nächsten Mal sich wieder melden.
Ja, denn heute sind wirklich viele Fotos von der verbrannten Leiche im Gerichtssaal zu sehen gewesen. Wir hatten beim vergangenen Hauptverhandlungstag ja schon ein Foto gesehen. Dieses Mal waren es wirklich Dutzende, kann man glaube ich sagen. Also der Polizeibeamte, der da zuerst vor Ort war, hat schon Fotos gemacht und dann eben noch der zweite Zeuge, der dann für die Spurensicherung deutlich länger vor Ort war. Ich glaube, also mehrere Stunden da vor Ort fotografiert hat. Man hat wirklich diese menschlichen Überreste aus verschiedensten Winkeln gesehen, auch ganz, ganz viele Details.
Wir haben gesehen einen liegenden, auf dem Rücken liegenden Körper, von dem das obere Kopf noch zu erkennen war, die obere Hälfte. Die beiden Unterarme waren noch zu erkennen, da war noch Haut zu erkennen. An den Füßen, die Beine lagen ein bisschen gespreizt, da war eben ein Teil des einen Schuhs noch dran und alles andere war schwarz. Die Spurensicherer haben dann Teile der verbrannten Kleidung auch beiseite geschoben und darunter im Brustbereich dann wahrgenommen schon dort, in Halsnähe und auch in Herznähe. Also laut Staatsanwaltschaft hat er 6 Stiche ja hinnehmen müssen, der kleine Fabian.
Ja, und Andreas, du hast dich ja als Reporter so ein bisschen spezialisiert auf Gerichtsprozesse und hast da sicherlich im Laufe der Jahre also viele oder ähnliche solcher Beweismittel dann gesehen. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen erklären, warum zeigt man solche schrecklichen Bilder eigentlich dann im Gerichtssaal der Öffentlichkeit?
Das ist Teil eines öffentlichen Gerichtsprozesses, ne? Die Richter und Richterinnen und die Schöffen, die waren ja eben nicht vor Ort, sondern die müssen ja sehen, wie hat es da ausgesehen, was ist da zu erkennen, wo können wir nachfragen, sind da alle möglichen Spuren wirklich gesichert worden oder entdecke ich da noch etwas? Das ist früher nicht so öffentlich gewesen, das muss man so sagen. Viele Bilder in Prozessen wurden nur unter den Profi-Juristen im Gerichtssaal vorne am Richtertisch in Augenschein genommen, so heißt das denn ja auch. Man hat eine Mappe mit Bildern und die liegt dann vorne auf dem Richtertisch und die RichterInnen kommen nach vorne und die Verteidiger und der Staatsanwalt und dann guckt man sich öffentlich im Saal nochmal die Bilder an. Aber das Publikum war davon eigentlich immer ausgeschlossen. De facto. Mhm. Eigentlich, juristisch gesehen, hätten auch die Zuschauer und die Presse damals auch schon immer das Recht gehabt, in solche Bilder sich mit anzugucken, weil das eben Teil des öffentlichen Prozesses ist und der öffentlichen Beweiserhebung. Mhm. Und nun hat man die technischen Möglichkeiten und darum werden in Prozessen jetzt auch häufiger solche Sachen für alle sichtbar, auch eben fürs Publikum in Augenschein genommen. Aber auch hier hat ja auch der Richter vorher wieder Bescheid gesagt, nicht nur wie wir euch das jetzt nicht auf die Ohren bringen wollen, ungeschützt, ohne Triggerwarnung, hat auch diesmal der Richter wieder Bescheid gesagt, Leute, wer das nicht aushalten kann, möge rausgehen. Mhm. Wir sind, glaube ich, eine Kollegin, eine Journalistin ist rausgegangen, habe ich beobachtet, das Publikum, und es war wieder ganz voll heute. Es waren über 100 Zuschauerinnen da, die sind alle da geblieben.
Das könnte auch andere Gründe gehabt haben, dass die Kollegin rausgegangen ist, aber die Reaktion im Saal, das ist natürlich dann auch zu erwarten, dass man da geschockte Blicke sieht und einige haben auch weggeschaut, habe ich gesehen. Und ehrlicherweise, mich selber beschäftigt sowas auch. Ich weiß noch, dass das eine Bild der verbrannten Leiche, was wir beim 7. Hauptverhandlungstag gesehen haben in der vergangenen Woche, daran hatte ich auch schon ein bisschen zu knabbern. Also in dem Moment, wo man es sieht, denkt man, okay, das gehört jetzt dazu, ich mache meinen Job, ich schreibe hier mit, ich gucke mich um, und dann abends zu Hause habe ich schon das Bild wiedergesehen. Und ich hoffe, dass ja alle, die da auch zugeschaut haben und auch heute wieder dabei waren, das irgendwie verarbeiten können. Ich glaube, miteinander reden hilft. Ich weiß nicht, hast du da im Laufe deiner Erfahrungen, im Laufe deiner Jahre vor Gericht irgendwie, was macht das mit dir?
Also mich nehmen eigentlich die Schilderungen der Gerichtsmedizin viel mehr mit, weil dort der ganz genaue Tatablauf rekonstruiert wird. Hm. Und auch wenn ein Gerichtsmediziner das in Worte fasst, ist das immer noch viel genauer als nur 7 Stiche führten zum Tod. Mhm. Das ist so genau, dass ich da viel mehr mitfühle und dann auch leicht einen Schauer den Rücken runter bekomme, wenn ich diese Details beschrieben bekomme. Heute muss ich zugeben, Fabian war schon tot, als er angezündet wurde. Darum hat mich das heute nicht so mitgenommen. Ich fand das nicht schrecklich, Bilder, keine Frage, ne? Verstehe mich da nicht falsch, aber er war schon tot. Er hat davon nichts mehr gemerkt, muss man in diesem Augenblick sagen. So schrecklich, wie die Bilder sind, aber ich glaube, viel schrecklicher war das, was nächste Woche zu Wort kommen soll.
Und da verstehe ich vielleicht auch ein bisschen besser, was eben die Anwältin der Nebenklage, Frau Habeta, heute beantragt hat. Nämlich, dass genau diese Schilderung des Gerichtsmediziners zu Obduktionsergebnissen und Ähnlichem nächste Woche unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden soll.
Ja, sie hat gesagt, die postmortalen Persönlichkeitsrechte des Jungs seien wichtiger als das Interesse der Öffentlichkeit an den Details der Obduktion und welches Leben dahinter steckt. Das müsse das die Öffentlichkeit jetzt nicht mehr erfahren, sagt sie. Die Öffentlichkeit weiß schon genug, es sind eben 6 Messerstiche und die Bilder der Leiche haben wir jetzt auch gesehen. Und ich bin gespannt, wie das Gericht das entscheidet.
Ja, der Richter hat ja zum Verfahren gesagt, dass dann eben der Beginn des nächsten Prozesstages wirklich nicht öffentlich sein wird. Da treffen sich dann die Staatsanwaltschaft, die Verteidigung und eben das Gericht. Und dann klären die erstmal unter sich und entscheiden dann auch.
Ja, die bringen Argumente für und gegen den Ausschluss der Öffentlichkeit vor, dort untereinander. Und das kann man ja nicht öffentlich verhandeln, weil da wird Frau Habeta eben Details nennen, warum man das die Öffentlichkeit ausschließen soll. So, das wird also nächste Woche so sein. Die verhandeln darüber intern, dann entscheidet das Gericht, dann kommt das Gericht öffentlich zusammen und gibt die Entscheidung bekannt, ob die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird oder nicht. Sollte sie ausgeschlossen werden, dann gehen wir alle wieder raus und warten, bis der Gerichtsmediziner fertig ist.
Das hätte aber auch noch ganz große Bedeutung eigentlich für die weitere Öffentlichkeit im Prozess. Denn wenn ich das richtig verstanden habe, wenn diese Aussage dann nicht öffentlich ist, dann sind auch die Plädoyers am Ende nicht öffentlich. Wie kommt das?
Naja, die Plädoyers fassen ja einen Prozess aus Sicht der Verteidigung und zuerst natürlich aus Sicht der Staatsanwaltschaft immer zusammen. Und wenn die dort öffentlich jetzt Details aus diesem nicht öffentlichen Teil wieder verwenden, weil das wichtig für ihre Argumentation ist, dann macht es ja keinen Sinn, jetzt die Öffentlichkeit auszuschließen. Und das Wichtigste davon plappern sie nachher bei den Plädoyers wieder aus. Ja. Und das ist also einfach nur logisch. Und das ist bei jedem Prozess so, wenn ein Teil nicht öffentlich war. Man hat das ganz oft bei Missbrauchsfällen mit Kindern, wenn da Kinder ausgesagt haben. Und wenn es noch so banal war, was sie gesagt haben, da wird auch nicht geguckt, ob es wichtig war und in den Plädoyers später vorkommt. Nein, dann ist die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Also das könnte im September dann sein, wenn voraussichtlich ja der Prozess zu Ende gehen könnte. Und dann die Staatsanwaltschaft, wie sie argumentiert, warum sie für eine Bestrafung ist oder die Verteidigung, wie die im Detail argumentieren, werden wir dann nicht erfahren. Wir werden natürlich erfahren und rausbekommen, welche Strafe sie beantragt haben.
Aber das wird sich ja dann zu Beginn des nächsten Hauptverhandlungstages zeigen. Heute übrigens von der Angeklagten war wieder keine Aussage zu hören zu all den dargelegten Analysen. Aber es gab eine Ankündigung, und zwar, dass sie sich noch äußern könnte.
Hat mich auch ein bisschen überrascht. So ganz ausgeschlossen hatte sie Verteidigung, dass sie schon am ersten Prozesstag nicht, dass die Angeklagte sich vielleicht noch äußert. Aber diesmal hieß es, man werde jetzt erstmal noch weitere Zeugen und Beweiserhebungen in diesem Monat abwarten. Und dann könnte es vielleicht sein, dass Gina H. irgendwas sagt. Wir sind gespannt.
Ja.
Wir bleiben dran für euch da draußen.
Jeder Verhandlungstag wird uns weiter in Richtung Aufklärung bringen. Und wir informieren euch dann natürlich gerne, was wir vor Gericht erlebt und gehört und gesehen haben.
Vielen Dank euch beiden. Wenn ihr MV im Fokus abonniert und Pushes aktiviert, dann bekommt ihr immer direkt die Info, wann eine neue Folge draußen ist und verpasst auch nichts. ndr.de/mv. Da findet ihr alle Beiträge zu Fabian und in der kostenfreien App von ARD Sounds könnt ihr euch auch nochmal, wie vorhin schon erwähnt, die allerersten Folgen anhören. mv@ndr.de, die E-Mail-Adresse möchte ich euch auch noch mitgeben, wenn ihr eine Frage habt, vielleicht eine juristische oder so, oder eine Anregung rund um den Prozess, dann schreibt uns sehr gerne, wir lesen da auch wirklich alle Mails und beantworten sie dann. Und zu guter Letzt habe ich auch noch einen Podcast-Tipp für euch, natürlich zu finden in der App von ARD Sounds.
Verurteilt. Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Redd.
Das sind wir.
Wir, Heike, wer sind wir eigentlich? Was machen wir hier eigentlich?
Wir machen echte Fälle, echte Urteile, echtes Leben, nervige Fragen von
mir
dir
leid.
Und meine ständige Suche nach Antworten darauf.
ARD Sounds.